Ich möchte alle herzlich begrüßen und beglückwünschen, die es heute hierher geschafft haben. Als gestern im Radio gesagt wurde, der Nahverkehr in Hamburg wurde eingestellt, dachte ich, oh, wie wird das wohl heute werden? Also herzlich willkommen. Ich möchte zunächst von einem unserer Urlaube erzählen. Wir hatten das Glück gehabt, dass jemand seinen Wohnwagen loshaben wollte. Und er fragte, brauchst du einen? Und er sagte, eigentlich nicht. 500 D-Mark, sagte ich, nee. 400, sagte ich, nee. 300, sagte ich, ja, für 300 nehme ich ihn. Und mit dem sind wir dann also ein bisschen im Urlaub herumgereist. Einen Urlaub, wir sind auf der Heimreise, es war herrliches Wetter gewesen den ganzen Urlaub über. Und als wir dann nach Deutschland hereinkamen, regnete das und trübes Wetter. Die Strecke war sehr lang, die wir zurückzulegen hatten, also haben wir auf einem Parkplatz übernachtet. Ich hatte den Anhänger abgehängt vom Auto und am nächsten Morgen bin ich raus, um alles wieder herzustellen, den Anschluss zu machen und die Stützen hochzukurbeln, und dann fing es wieder an zu regnen. Ich hatte den Anhänger auf die Kupplung gelegt und damals war das noch so eine alte Anhängerzugvorrichtung, die rastete nicht von alleine ein. Also legte ich sie drauf und es fing an zu regnen. Ich rannte in den Wohnwagen. Wir aßen in aller Ruhe Frühstück und dann fuhr ich los. Autobahn entlang. Wir haben uns unterhalten, Musik gehört oder irgendwas. Und auf einmal sagt meine Frau, der Anhänger ist weg. Ich gucke in den Rückspiegel und nach hinten, weg. Oh. Anhalten. Zum Glück war eine Ausfahrt in der Nähe. Der hatte sich also selbstständig gemacht und war zum Glück nicht so auf die Fahrbahnmitte, sondern so in den Straßengraben. Was hat das mit der Predigt zu tun? Ich möchte mal den Text lesen, mit dem ich heute oder über den ich mit euch heute nachdenken möchte. Matthäus 6, Vers 13 aus dem Vaterunser. Da steht nämlich geschrieben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn man es so recht bedenkt, könnte man sagen, eigentlich könnte das Vaterunser ja aufhören mit der Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber diese Aussage, und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, das wirkt wie ein Anhänger. Und ich befürchte, dass wir manches Mal so diesen Anhänger ausgeklinkt haben in unserem Leben. Er führt so ein Schattendasein. Aber genau an dieser Stelle beginnt die Reise mit Gott. Unser Verhältnis mit Gott muss sich an dieser Stelle bewähren. Denn in unserem Leben passieren einfach Dinge. Auf der Reise kann viel passieren. Und hier ist es wichtig, einfach Gott bitten zu können und Gott zu bitten, führe mich nicht in Versuchung. Die ersten Christen, die hatten das erfahren. Gott sorgte für sie. Gott vergab ihnen die Schuld. Sie hatten ein System in der Gemeinde, dass jeder versorgt war. Sie glaubten mit ungeteiltem Herzen an Gott. Sie hatten viel Gemeinschaft, besuchten sich in den Häusern. Es war wirklich eine große Gemeinde. Und dann gehörte noch mit dazu, dass niemand etwas für sich selbst hatte. Das heißt, alles, was sie hatten, warfen sie einen großen Topf. Auch das, was sie monatlich verdienten, kam da hinein. Und jeder wurde versorgt mit dem, was er so zum Leben brauchte. Und dann passierte etwas Eigenartiges. Da war ein Christ, der hatte ein Grundstück, der hieß Barnabas. Und dieses Grundstück hat er einfach verkauft. Und brachte das ganze Geld, was er dafür bekommen hatte, in die Gemeinde. Und legte das vor die Füße der Apostel. Wow. Stellt euch vor, hier käme jemand in die Gemeinde und sagt, ich habe mein Haus verkauft, hier sind 400.000 Euro, schenke ich der Gemeinde. Boah. Und so haben die Leute das wahrscheinlich auch gedacht. Und da war ein Ehepaar, die haben gesagt, eigentlich könnten wir das auch machen. Und haben das Grundstück verkauft. Und als sie es verkauft hatten, haben sie scheinbar so einen großen Gewinn davon gehabt, dass sie sagten, wollen wir das wirklich alles? Ich meine, das merkt doch keiner, wenn wir uns ein bisschen was zur Seite legen. Und dann kamen sie in die Gemeinde und brachten den Batzen Geld. Und dann stellt der Petrus, der hat das ganze Spiel verdorben, da stellt der Petrus die Frage, ist das alles, was ihr für dieses Grundstück bekommen habt? Ja, sagt Ananias, ja. Und da sagt Petrus, warum habt ihr euch in eurem Herzen vorgenommen, Gott zu betrügen? Ihr hattet die Wahl zu sagen, wir behalten das Geld. Ihr hattet auch die Wahl zu sagen, wir geben alles ab. Aber ihr habt einen Teil für euch behalten und habt so getan, als wenn ihr alles der Gemeinde gespendet habt. Ihr habt nicht Menschen betrogen, sondern ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und jetzt passiert was ganz Eigenartiges. Ach, was erzähle ich euch das? Ihr wisst das ja alle. Der Ananias fällt um und ist tot. Da kommen ein paar Leute, tragen den hinaus, wickeln den in Tücher, der wird bestattet. 3 Stunden später kommt die Frau, die hat nichts davon mitbekommen. Eigentlich schlimm, wenn man sich das so bedenkt. Und wird von Petrus auch gefragt, du, dein Mann hat hier Geld abgegeben, ihr habt da ein Grundstück verkauft. War das alles, was ihr dafür bekommen habt? Ja. Und da fragt er sie, warum seid ihr euch einig geworden darin, Gott zu betrügen? Die Leute, die gerade deinen Mann begraben haben, die werden dich jetzt auch begraben. Und sie fällt um und ist tot. Was für eine Begebenheit. Der Lukas hat das in seine Geschichte mit hineingenommen. Ich denke, das hat alle Gemeindeglieder, alle Menschen, die davon hörten, schockiert, dieses Ereignis. Die kamen nicht damit zurecht. Und trotzdem hat er das in seine Geschichtsschreibung mit hineingenommen. Was ist hier passiert? Hier waren Leute, die sich für Gott entschieden hatten. Sie wollten zu Gott gehören. Aber da war noch etwas anderes. Sie hatten sich eine Reserve hingelegt. Mit anderen Worten, sie haben nach außen hin einen frommen Schein gegeben. In Wirklichkeit stimmte da was nicht. Man sagt dann, die hatten eine Leiche im Keller. Dazu sagt die Bibel Heuchelei. Sie wollten mit Gott unterwegs sein, aber buchten parallel ein anderes Reiseunternehmen. Und die Folge war drastisch. Für sie war das der Tod, für die Gemeinde ein Schock. Und für viele heute, die diesen Bericht lesen, sagen, boah, wie kann sowas sein? Was ist das für ein Gott? Und das soll ein Gott der Liebe sein? Die Begebenheit zeigt bis heute, dass es Bedrohungen für unseren Glauben gibt. Bedrohungen. Versuchungen. Und deshalb steht diese letzte Bitte in unserem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Na, Augenblick mal. Führe uns nicht in Versuchung? Heißt das, Gott führt mich in die Versuchung hinein? Will er, dass wir genauso wie Ananias und Sapphira zugrunde gehen? Will er das? Ist jemand der Meinung? Keine Hände? Traut ihr euch nicht, euch zu melden, oder seid ihr davon überzeugt, dass Gott das nicht will? Mutet Gott uns wirklich diese Herausforderung an, dass er den einen in große Versuchungen führt und andere nicht? Ich möchte einen Vergleich bringen. In der Gemeinde, in der ich vorher tätig gewesen bin, lag an der Ostsee, Stralsund. Da war in der Gemeinde jemand, der hatte ein Segelboot, gehörte zu einem Yachtclub, und dieser Yachtclub hatte einen Kutter. Ich glaube, ich erzählte schon mal davon etwas. Und mit diesem Kutter konnten wir als Pfadfinder auch öfter mal fahren. Der hat mir also gezeigt, wie man das Ding segelt. Und eines Tages haben wir dann mal eine Tour gemacht mit ihm und haben, er hat sein eigenes Boot genommen, hat alles, was man so zum Essen braucht, wir wollten eine Halbinsel ansegeln. Alles, was man so brauchte, hat er mitgenommen, und ich habe nun den Kutter gesteuert. Es geht, kein Problem. Die Dinger sind schwer und kommen nicht so richtig in Fahrt. Da kann man nicht so viel falsch machen. Aber der hat gesagt, fahr mir immer genau hinterher, denn da kommt ein Bereich vor der Insel, da ist das Wasser sehr flach. Und wenn du da nicht hinter mir bleibst, kann es passieren, du fährst irgendwo dich fest. Das wäre ein Problem gewesen, den schweren Kahn dann loszukriegen wieder. Also hinterherfahren. Und genauso ist das Gott. Wenn Gott uns führt, dann führt er uns unseren Weg. Aber die Verführungen, die Versuchungen, in die führt uns Gott nicht hinein. Der Bruder, der da mit seinem Segelboot vorne weggefahren ist, der hat mich auch geführt. Und ich bin dem hinterher. Also da so kurvig, also wie das eben so geht. Dann muss man halt das Segel manchmal umhängen und so, wenn man gegen den Wind kreuzen muss und so. Also dem immer schön hinterher. Man könnte natürlich auch eine Strecke fahren für Profis, aber ich war kein Profi. Und da hat er einen einfachen Weg gewählt. Und wenn ich Gott bitte, Gott, führe mich nicht in Versuchung, dann bitte ich ihn darum, Gott, führe mein Leben so, dass ich an diesen Klippen, an diesen Untiefen, so sagt man nämlich zu diesen Stellen, die nicht so sehr tief sind, sondern eher flach, dass er mich daran vorbeiführt, dass ich nicht in Versuchung hineinkomme. Denn es gibt jemanden, einen Versucher, der dafür sorgt. Ja, wofür sorgt er denn? Er sorgt dafür und er will dafür sorgen, dass unsere Beziehung zu Gott getrennt wird. Das ist sein Ziel. Die Christen in der damaligen Zeit haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wodurch passiert denn Versuchung? Und sie hatten drei Quellen für Versuchungen herausgefunden. Die eine Quelle war unser menschliches Herz. Die zweite Quelle war die Umwelt. Und die dritte Quelle der Teufel. Ich möchte mit euch kurz mal über diese Quellen nachdenken. Das Herz. Wir erleben, dass Gott uns Schuld vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Aber jetzt passiert etwas, ihr Lieben. Ich weiß nicht, vielleicht bei euch nicht ganz so, aber wir machen die Erfahrung, ich mache die Erfahrung, dass Sünde nachwächst wie ein gedüngter Rasen. Es passiert nicht, dass die vertrocknet und dass ich dann eines Tages sagen kann, huch, die Sünde ist weg in meinem Leben. Gar nicht gemerkt. Nein, die wächst nach. Und wenn wir an dieser Stelle nicht ausräumen, entsteht eine falsche Sicherheit für uns. Sünde entwickelt Eigenleben. Mir ist vergeben, ja, da kann ich ja weiterleben. Ist ja kein Problem. Und genau an dieser Stelle passiert das, dass wir uns entweder Dinge angewöhnen oder immer wieder entsetzt sind, dass Schuld passiert. Oder wir suchen uns einen anderen Trainer oder sagen, eigentlich kann ich mein Leben selber führen. So wie in dem Kindergebet, lieber Gott, sorge doch bitte dafür, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern in dem Pudding sind. So bitten wir dann vielleicht nachträglich, lieber Gott, wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen habe, das sagen wir ja nicht, aber lieber Gott, gib doch bitte deinen Segen dazu. Manchmal erwarten wir, dass Gott einen Weg, den ich eingeschlagen habe, nachträglich absegnet und sagt, okay, du bist ja mein Kind, geh nur, ich sorge für dich. Er nickt meine Entscheidungen nachträglich ab. Macht er das? Und manchmal sind wir dann empört darüber, wenn wir das Gefühl haben, er hat mich im Stich gelassen. Aus dieser Entscheidung ist etwas geworden, was mich betroffen macht, was meine Pläne zerstört. Wenn dann die Entscheidung, die Folgen meiner Entscheidung mit voller Wucht auf mich zurückkommen, ähnlich wie bei Ananias und Sapphira. Sie hatten ein heimliches Ziel. Sie haben sich da was zur Seite gelegt und meinten, Gott gibt hinterher seinen Segen dazu. Ja, Sünde wird vergeben. Aber sie wird nicht aus meinem Herzen herausgerissen. Ich muss da an einen Mann denken, der in einem Freundeskreis die Verantwortung für die Kasse bekam. Alles, was an Geldern einnahm oder die Gruppe einnahm, das verwaltete er. Und er brauchte noch nicht mal eine Liste zu führen über Einnahmen und Ausgaben. Die haben ihm voll vertraut. Und irgendwann ist er da am Eisladen vorbei. Ich weiß nicht, ob es da einen gab. Nein, es gab es nicht. Hat sich da was rausgenommen. Merkt ja keiner, es kommt ja immer wieder was dazu. Und später wieder. Und später wieder. Und am Ende hat er seinen Meister verraten. Da steht nämlich geschrieben, Judas war ein Dieb. Er hatte sich da etwas angewöhnt, was ihn zum Fall brachte. Da war eine Versuchung. Und die hat ihn zu Fall gebracht. Das zweite ist die Umwelt. Also wir haben vom Herzen gesprochen. Das zweite ist die Umwelt. Es können äußerliche Schicksalsschläge von außen auf uns wirken, die Versuchung sein können. Das kann meine Gesundheit sein. Das kann Verlust von Arbeit sein. Das Geld, dumme Reden von Leuten. Oh, schlimmer ist es, wenn Gemeindeglieder manchmal dumm reden? Kann passieren. Es lässt Beziehungen sterben. Da kann es passieren, dass die Lebensplanung, die man sich vorgenommen hatte, zunichte wird. Da steht man auf einmal vor einem Trümmerhaufen. Und die Zweifel steigen hoch. Lieber Gott, warum hast du das nicht verhindert? Warum hast du an dieser Stelle nicht für mich gesorgt? Hast du mir wirklich vergeben? Hast du mich von meiner Sünde befreit? Und diese Zweifel, die nagen dann an einem. Und man fragt sich, bin ich mit dem noch immer auf dem richtigen Kurs? Muss ich nicht langsam meinen eigenen Weg einschlagen? Und genau das ist der Punkt, weshalb diese Bitte im Vaterunser steht. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Dass mich mein Führer, mein Reiseführer, den richtigen Weg führt. Und dass, wenn solche Situationen eintreten, ich nicht umkippe oder einknicke. Es gibt aber auch, ihr Lieben, ein Leben auf der Sonnenseite. Leute, bei denen scheinbar alles glatt läuft, wo die Beziehungen stimmen, in der Familie, in der Partnerschaft, wo man keine Geldsorgen hat, wo alles rund ist, wo scheinbar auch keine Leiche im Keller, wie man so schön sagt, versteckt ist, die Lieben in Harmonie verbunden sind und der Eindruck entsteht, wozu brauche ich einen Tourenführer, einen Reiseführer? Ist doch alles okay. Und genau in einer solchen Situation ist es ganz wichtig, Man, solche Leute überschätzen sich und unterschätzen die Macht der Versuchung. Man kann hochmütig werden. Und diese Bitte, führe mich nicht in Versuchung, schützt mich davor, dass ich gedankenlos werde. Schützt mich vor Undankbarkeit, schützt mich vor Übermut, auch wenn mir es gut geht. Mit dieser Bitte gebe ich auch zu, lieber Gott, ich weiß, dass ich ohne dich das Ziel nicht erreiche. Und dann gibt es den Teufel. Wir kommen in unserem Leben in gefährliche Gewässer hinein, um bei diesem Bild zu bleiben. Mit Strömungen, mit Stürmen, mit Untiefen. Gefährliche Dinge, es sind Machenschaften des Teufels, dessen Ziel es ist, sagte ich vorhin schon, uns von Gott zu trennen. Er reißt mich geschickt von Gott weg. Erlaubt mir, dass ich an dieser Stelle einen Vergleich bringe. Er ist an dieser Stelle wie ein Laubfrosch. Der Laubfrosch, wenn man dem eine tote Fliege hinlegt, die frisst er nicht. Wenn da eine vorbeifliegt, die schnappt er sich. Gläubige, lebendige Christen, das ist für ihn die willkommene Beute. Weil es sein Ziel ist, Menschen von Gott loszureißen und mit sich ins Verderben zu ziehen. So viel wie möglich noch Schaden anzurichten. Das war bei Ananias und Sapphira passiert. Sie hatten sich bekehrt, sie hatten zum Glauben gefunden. Und der Teufel flüsterte ihnen ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber diese Gedanken mögen jetzt gekommen sein, die sind nicht überliefert. Aber vielleicht hat er ihnen gesagt, wollt ihr wirklich das alles abgeben? Weil das muss doch nicht sein, das merkt keiner. Und außerdem, sag mir eine Bibelstelle, wo sowas drinsteht. Das wird doch von niemandem verlangt. Keiner will, dass ihr euer ganzes Vermögen abgebt. Und wer weiß, vielleicht ändern sich irgendwann mal die Zeiten, dann ist es gut, wenn man da eine Sicherheit irgendwo liegen hat. Ja, stimmt. Stimmt. Sie starben wegen dieser Entscheidung, die sie an dieser Stelle getroffen hatten. Und viele, die das heute lesen, kommen damit nicht zurecht. Auch hier gilt die Aussage, Jesus Christus ist Sieger. Er hat nicht nur die Macht Satans eingedämmt, sondern er hat ihn besiegt. Deshalb dürfen wir gewiss sein, dass Gott uns an den Gefahrenstellen vorbeilotsen wird. Darum kann ich ihn bitten. Was hilft uns dabei? Es hilft das Gebet. Es hilft mein Vertrauen auf Gott. Und es hilft ein Lebenswandel. Das klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen bezopft, aber es hilft ein Lebenswandel, der dem Teufel so wenig wie möglich Angriffsfläche bietet. Beispiel Judas. Er hat sich da immer mal bedient. Und er hatte da etwas sich angewöhnt. Er hatte dem Teufel den kleinen Finger gegeben. Das ist der kleine Finger. Und der nahm die ganze Hand. Und das brachte ihn dazu, dass er Jesus für 30 Silberstücke verriet. Wie immer man diese Entscheidung ansehen möge. Aber es hat ihn dazu gebracht. Und deshalb ist es wichtig, ein Lebenswandel mit so wenig wie möglich Ansatzpunkten. Das liegt ein Stück auch in meiner Hand. Und dann steht in dem Gebet, und erlöse uns von dem Bösen. Das Ziel ist Rettung aus der Hand Satans. Jeder, der dieses Gebet spricht, bekennt, ich bin in Bedrohung. Ich brauche dich, Gott, als Hilfe. Wenn ich also zu Gott bete, dann bitte ich darum, dass er mich bewahrt vor meinem Herzen, vor der Umwelt, vor dem Satan, die mich in Versuchung führen können. Dann bitte ich auch vielleicht dort, wo ein Leben schon gekentert ist, dass Gott hier wieder aufrichtet. Und meine Bitte kann auch sein, dass ich Gott darum bitte, für andere an dieser Stelle ein Helfer zu sein. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat denn dieses Thema mit der Prüfungskommission zu tun? Scheint sehr weit entfernt zu sein. Wer ist die Prüfungskommission? Und wer sitzt vor dieser Prüfungskommission? Wer ist der Prüfling? Wer ist jetzt der Meinung, dass Gott die Prüfungskommission ist und ich bin der Prüfling? Kann ich mal eure Hände sehen? Okay, die anderen melden sich nicht, weil ihr euch nicht traut oder weil ihr anderer Meinung seid. Ihr Lieben, jeder von uns ist eine solche Prüfungskommission. Und jede Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, geht durch deine Prüfungskommission. Und ich glaube, diese Prüfungskommission besteht aus einer Portion gesunden Menschenverstand. Diese Prüfungskommission besteht aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und diese Prüfungskommission besteht aus dem Willen Gottes. Das ist die Prüfungskommission. Und Menschen, die mit Gott leben, die bewahrt Gott auch in der Versuchung. Ich möchte mit einer nicht ganz ernst zu nehmenden Geschichte, ich betone das, mit einer nicht ganz ernst zu nehmenden Geschichte aufhören. Ein Manager für Werbung starb ganz plötzlich und er wurde von Petrus begrüßt. Er fand sich also vor der Himmelstür wieder. Und der Petrus fragte ihn, wo möchtest du hin, in den Himmel oder in die Hölle? Als Werbemanager war er es gewohnt, Dinge zu prüfen und hat er gesagt, kann ich mir die Sachen mal angucken? Sagt er, natürlich. Und er führte ihn auf eine riesengroße himmlische Wiese. Da saßen eine ganze Menge Menschen in Grüppchen, sie machten Picknick, manche sangen, manche waren spazieren. Die Kinder spielten und trieben Spiele. Ein sehr harmonisches Bild, guckte sich das an. Aber er hatte den Eindruck, das wirkt irgendwie langweilig. Und da sagt der Petrus, das ist der Himmel. Ja, und wie ist das mit der Hölle? Und da führt er ihn an eine andere Stelle. Ein großer Swimmingpool, kristallklares Wasser. Um den Pool herum Liegestühle, man konnte sich dort in die Sonne legen. Junge, hübsche Damen kamen und servierten Drinks. Musik lief, tolle. Und das gefiel ihm. Und er sagte, ja, hier will ich bleiben. Und kaum hatte er es gesagt, kamen zwei Uniformierte, schnappten sich den Mann und brachten ihn in den Kerker. Und er wehrte sich dagegen und sagte, ey, ich wollte hier zu bleiben bei dem Pool. Und da sagte der eine Wärter, während er ihn ankettete und ihm da eine Portion trockenes Brot und eine Schüssel mit Wasser hinstellte, ach, zu dem Pool wolltest du. Das war nur die Homepage von der Hölle. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.